ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer und Maria Carmela Marinelli.
Natürlich sollen wir nicht vergessen, dass wir immer für jemanden erzählen. Und das Publikum spielt eine sehr große Rolle, denn es würde keinen Sinn machen, wenn ich ohne Publikum erzähle. Und das Publikum soll ich mitnehmen und ich bin mit allem verbunden beim Erzählen. Denn zusammen teilen wir einen Raum, eine Zeit und wir halten zusammen und wir schauen uns in die Augen. Und ich achte auf die Reaktion des Publikums, ich fange sie auf und ich baue die dann in das Erzählen ein.
Maria Carmela Marinelli ist Erzählkünstlerin. Aufgewachsen in der süditalienischen Region Apulien, studierte sie unter anderem Theaterpädagogik in Berlin und lebt heute in Leipzig, wo sie auch Erzählfestivals veranstaltet. Anfang Februar kommt sie nach Wiesbaden zum HR2 Hörfest, wo sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Gudrun Radke zu einem Weltenbummel in Geschichten einlädt. Anlass für uns, mit Maria Carmela Marinelli über die Kunst des freien Erzählens zu sprechen. Das tun wir gleich. Zunächst hören wir sie mit einem Ausschnitt aus der Geschichte »Die Alte mit den drei Haaren«.
Es war einmal eine Alte, die hatte nur drei Haare. Und die waren lang, sehr lang, eine Ewigkeit lang. Diese drei Haare pflegte sie mit großer Liebe. Jeden Tag wusch sie sich die Haare, sie trocknete sie aufmerksam mit einem weichen Handtuch, sie flocht sie, vom Montag bis Freitag trug sie einen Zopf und von Samstag bis Sonntag machte sie sich daraus einen Chignon. Sie schaute sich im Spiegel an und sie fand sich schön. Eines Tages beim Kämmen, da verlor sie ein Haar. Ein starker Windstoß kam und er nahm es mit. Und das Haar flog und flog, bis es in einem Dornbusch stecken blieb. Die Dornen fingen an, mit dem Haar zu spielen und spiele hier, spiele da. Da wurde das Haar zu einem Spinnnetz. Die Alte schaute sich im Spiegel an und mit diesen zwei Haaren auf dem Kopf fand sie sich immer noch schön, sogar schöner. Diese zwei Haare pflegte sie mit großer Liebe, tagein und tagaus. Sie wusch sich die zwei Haare, sie trocknete sie aufmerksam mit einem weichen Handtuch, sie flocht sie und von Montag bis Freitag trug sie einen Zopf und von Samstag bis Sonntag machte sie sich daraus einen Chignon. Sie schaute sich im Spiegel an und sie fand sich wunderschön.
So beginnt die Geschichte von der Alten mit den drei Haaren, nach einem Gedicht von Tonino Guerra, erzählt von Maria Carmela Marinelli. Den geschriebenen Text des Gedichts hat sie beiseite gelegt und eine freie Erzählung aus dem Stoff gesponnen. Ich habe Maria Carmela Marinelli zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was denn für sie den Reiz dieses freien Erzählens ausmacht.
Wenn ich eine Geschichte frei erzähle, dann bin ich einfach frei. Und in dieser Freiheit liegt meiner Meinung nach der größte Reiz dieser Kunstform. Denn ich habe kein Buch in der Hand und ich habe auch keinen Text, den ich wortwörtlich wiedergeben oder vorlesen soll. Und ich habe zwar einen Plot, einen roten Faden, aber ich bin frei zu entscheiden, wie ich diesen Faden wenden oder drehen soll. Und beim Erzählen, ich gehe in der Geschichte wandern, ich sehe 3D, so sage ich oft. Ich gehe durch die Räume spazieren und ich nehme alles wahr. Und ich kann improvisieren, mal weniger, mal mehr. Also ich bin frei, ich habe so einen inneren Rhythmus. Und es ist wie Schwingen nach diesem inneren Rhythmus beim Erzählen. Und das ist ein Teil dieses Reizes, denn natürlich sollen wir nicht vergessen, dass wir immer für jemanden erzählen. Und das Publikum spielt eine sehr große Rolle, denn es würde keinen Sinn machen, wenn ich ohne Publikum erzähle. Und das Publikum soll ich mitnehmen und ich bin mit allem verbunden beim Erzählen. Denn zusammen teilen wir einen Raum, eine Zeit und wir halten zusammen und wir schauen uns in die Augen und ich achte auf die Reaktion des Publikums, ich fange sie auf und ich baue die dann in das Erzählen ein. Also es ist wie auf zwei Schienen zu laufen, denn ich bin hier und jetzt mit dem Publikum und dann bin ich auch dort und damals in der Geschichte. Und ich wechsle von einer Schiene zu den anderen. Und das ist möglich, weil ich frei erzähle. Und ich bin keinem Text oder keinem Buch verpflichtet oder ich bin frei.
Das heißt aber, das, was wir eben von dir gehört haben, ein Ausschnitt aus der Geschichte von der Alten mit den drei Haaren, was du im Studio aufgenommen hast, ist für dich eine absolut untypische und künstliche Situation, oder?
Ja, beim Erzählen ohne Publikum, also im Studio war sehr schwierig, denn es ist eine künstliche Situation. Ich sitze da im Studio, ich sehe die Aufnahmegeräte, ich weiß ganz genau, dass das, was ich gerade sage, aufgenommen wird. Mein Wort ist nicht mehr flüchtig und das macht ein bisschen nervös, denn man soll so tun, als wäre da ein Publikum. Man kann sich das Publikum vorstellen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Man spürt diese Schwere, es wird aufgenommen für immer und ewig und man kämpft gegen diese Schwere. Man tut so, als wären deine Worte leicht. Und das ist dann im Vordergrund, wenn man im Studio erzählt. Ja. Diese Leichtigkeit zu reproduzieren oder zu versuchen, so aufrecht zu halten.
Du hast ja auch schon beschrieben, wie du reagierst auf die Reaktionen des Publikums und deine Erzählung daran anpasst. Wie ist das, wenn du für Kinder erzählst und wie ist das mit Erwachsenen, die vielleicht ja gar nicht so geübt sind, in der Situation etwas erzählt zu bekommen?
Es sind zwei unterschiedliche Situationen, denn Kinder, sie saugen alles mit den Augen und man sieht über ihre unmittelbare Reaktionen, dass sie da sind. Sie fiebern mit, sie sehen das, was du siehst, sie kommen mit durch die Reise, sie spazieren auch durch die Bilder, die ich in dem Moment erzeuge und man bekommt sofort ein Feedback. Sie kommentieren, aber mit Erwachsenen ist es das selten. Also ich habe fast nie die Erfahrung gehabt, dass die Erwachsenen im Publikum sagen, oh nein! Also wir haben gelernt, dass wir unsere Reaktionen zurückhalten sollen, ganz brav sitzen und bloß nicht zeigen, dass wir in dem Moment vielleicht weinen oder dass wir ganz laut lachen würden. Aber manchmal schaffe ich durch und ich sehe, dass jemand im Publikum nickt und das ist für mich, ha! Das ist, ich nehme sofort das Nicken oder ein Lächeln und dann nehme ich das mit und das ist der Anfang. Also in dem Moment, in dem zum Beispiel auf jemanden verweise, der vielleicht gerade nickt und einverstanden ist mit dem, was ich sage, dann es entspannt sich ein bisschen im Publikum und alle dann lachen oder alle machen mit oder alle zeigen mehr die Reaktion. Manchmal braucht man wirklich nur ein kleines Loch in diese kleine Mauer und dann zack, die Spannung wird aufgelöst und die Beziehung ist dann größer und das Publikum macht mehr mit.
Diese Geschichte von der Alten mit den drei Haaren, die hat ja viel auch von einem Märchen, also gerade so drei Haare gibt es auch bei Grimmschen Märchen oder sowas. Mhm. Und das freie Erzählen ist sicher auch etwas, was wir vor allem als Märchen erzählen kennen. Wie viel hat tatsächlich freies Erzählen mit Märchen zu tun oder kann sich das auch ganz unabhängig von solchen Märchenthemen, Märchenelementen entwickeln?
Natürlich, also es gibt nichts, was man nicht erzählen kann. Mhm. Und Märchen sind natürlich erzählbarer, wenn man das Wort benutzen kann, denn sie haben schon eine Dreiteilung und wir kennen diese Muster und sie sind über die Oralität wurden sie tradiert und deswegen sie sind durch die Munden gegangen, deswegen sind sie sind einfacher zu erzählen als zum Beispiel ein literarischer Text, der diese Schwere der Schriftlichkeit hat und die muss man verändern und durch die Oralität dann erziehen, damit sie wieder leicht zu erzählen sind. Und wir erzählen eigentlich jeden Tag, wir merken das nicht, wir erzählen gerade, wir sprechen zueinander oder wir erzählen unseren Freunden, was uns passiert ist und das machen wir schon automatisch. Das ist das alltägliche Erzählen. Und dann, wenn wir auf der Bühne erzählen, dann haben wir eine andere Art von Erzählen. Es gibt so Erzähltechniken, es ist eine Kunstform, so dass wir das Wort Erzählen so breit, diese Bande ist riesig. Man geht von alltäglichem Erzählen mit einem Freund am Telefon bis zu einer gestalteten Erzählperformance auf der Bühne, die einer gewissen Kunstform entspricht.
Kannst du sagen, wie du das freie Erzählen für dich entdeckt hast? Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, das ist die Form, in der du dich gerne ausdrücken möchtest?
Ja. Und ich glaube, wenn du diese Frage anderen Erzählerinnen und Erzählern stellt, sie werden genau dasselbe sofort antworten, ja. Denn für mich, es war wirklich so wie ein coup de foudre oder ein Déjà-vu. Ich habe eine Erzählerin gesehen und ich dachte, oh, das ist genau das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist genau das, was ich machen will. Und das war an der UdK. Ich habe Theaterpädagogik studiert. Und wir hatten ein Seminar erzählen.
UdK ist Universität der Künste?
Der Künste in Berlin, genau. Und ich habe dort studiert und Christine Wardetzky war damals Professorin. Und sie hat Seminare organisiert zum Thema Erzählen, Theorie und Praxis. Und da in der Praxis wurden Erzählerinnen eingeladen und sie haben Märchen erzählt. Und ich war wirklich, ich merkte, wie auf heißen Kohlen saß und ich dachte, oh Mann, warum habe ich nicht vorher diese Kunstform entdeckt? Ich war damals 30 und ich habe mich danach gesehnt, die ganze Zeit nach etwas, dass das entsprach, was ich spürte und was ich wollte. Und ich habe immer gedacht, ich will in Richtung Theater und Schauspiel und Puppenspiel. Ich habe unterschiedliche Formen probiert und als ich das gesehen habe, es war für mich dann schlüssig, es war so wie etwas, das ich immer gemacht habe, erzählt. Deswegen habe ich gesagt, Déjà-vu, ich habe oft erzählt. Also Witze liebte ich immer in der Schule. Ich war die Witzerzählerin. Und dann, als ich festgestellt habe und verstanden, dass das eine Arbeit sein kann, das war für mich so wie verblüffend, dass ich davon auch leben konnte.
Sagt die Erzählkünstlerin Maria Carmella Marinelli. Ich spreche mit ihr über die Kunst des freien Erzählens und bevor es gleich weitergeht, hören wir noch einen Ausschnitt aus einer ihrer Erzählungen. Die Tasche meiner Mutter, so heißt sie, und erzählt von der Rückreise vom Familienbesuch in Apulien mit einem besonders schweren Gepäckstück.
Das Flugzeug hebt ab. Die Stadt Bari sieht so schön von oben aus. Ich sehe das Theater Margherita am Meer. Ich sehe die Häuser in der Altstadt. Die sehen aus wie kleine Muschel, kleine weiße Muschel, die sich am Felsen festhalten. Ich sehe die Lungomare di Bari, die Bänke, ich erkenne auch die Boote und die Wellen. Und dann sehe ich keine Boote mehr. Ich sehe nur die Wellen. Dann sehe ich keine Wellen mehr. Nur das Meer, das Blaue des Meeres. Und das Meer lächelt in der Ferne. Zähne aus Schaum und Lippen aus Himmel. Und mein Herz füllt sich allmählich mit Wasser. Und drinnen schwimmen Fische aus Schatten und aus Silber. Der Flug dauert 2 Stunden und 1/2. Ich komme in Berlin an. Mein kleines Kind ist eingeschlafen. Meine Tochter hockt auf dem Multifunktionskoffer. Mein Rucksack ist da und die Tasche ist auch da. Ach, ich hätte sie fast vergessen. Ach, und hier, in Berlin, ich muss nicht so tun, als wäre die Tasche leicht. Nein, jetzt kann ich die Tasche ziehen, ich kann fluchen, ich kann die Tasche treten und ich schleppe sie und ich schwitze dabei und ich sehe aus wie Frankenstein. Ich erreiche mühsam Berlin Hauptbahnhof und von dort nehme ich den Zug nach Leipzig, vom Leipzig Hauptbahnhof zur Straßenbahn und von der Haltestelle bis nach Hause. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte meinem Mann erzähle, dann dreht er die Augen und sagt, Carmela, du übertreibst langsam. Ich habe dich oft vom Flughafen abgeholt und immer vom Bahnhof. Aber es ist mir egal. Denn so fühlt es sich an. So episch anstrengend fühlt sich meine Reise jedes Mal an. Also, ich komme übermüdet zu Hause an und ich schüttle mich und ich befreie mich von alles, was ich anhabe. Ich befreie mich von meinen Schuhen mit Stabilisationselementen. Ich befreie mich von meiner Tragetasche, von meinem Baby, von meinem wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke, von meiner Tochter, von dem Multifunktionskoffer, von der Tasche. Ich ziehe mich aus und ich verschwinde unter der Decke in meinem Bett. Und da wünsche ich mir, eine Woche lang unsichtbar zu sein. In der Nacht, wenn alle schlafen, dann wache ich plötzlich auf und ich denke an die Tasche. Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ich habe sie allein in der Küche gelassen. Und bestimmt hat niemand daran gedacht, die Tasche auszupacken. Und so sammel ich die letzte Kraft, die ich habe, und ich rolle auf die Seite und pff, ich lasse mich vom Bett fallen. Und dann bewege ich mich fort auf dem Boden wie eine Robbe. Ich ziehe mich mit den Ellbogen bis zur Küche und da ist die Tasche. Ich versuche, den Reißverschluss aufzumachen und zup, der geht auf. Er lässt sich sofort aufmachen. Wie seltsam. Ich öffne die Tasche und dann werfe ich einen Blick in die Tasche hinein und du kannst dir nicht vorstellen, was meine Mutter geschafft hat, in diese Tasche einzupacken. Eine Packung selbstgemachte Orecchiette, eine Packung Cavatelli, eine große Packung Thunfisch mit Olivenöl, bezahlst du 5 und bekommst du 6, eine Dreierpackung Kaffee Lavazza, 1 Kilo di Mozzarella da Schiscio, 1 Kilo di Scamorza Fumicata, 2 Kilo di Grano Padano a pezzi e grattugiato, le melanzane sott'olio di Zia Cecchina, la focaccia di Zia Isa, i pomodorini sott'olio di mia madre, dan un pacco di friselle, 10 focaccine al pomodoro, 0,5 kg di pane, taralli, tarallucci all'olio, ma in bruda e specca. Und die ganze Bäckerei ist in diese Tasche. Und so, mitten in der Nacht, umringt von all diesen Lebensmitteln, da spüre ich sie. Auf einmal, wie ein starker Windstoß. Die Sehnsucht. Diese Distanz, die uns trennt, die ich seit Jahren versuche, immer wegzudenken, sie ist plötzlich da. Denn es reicht nicht aus, in einen Zug einzusteigen, um in ein paar Stunden bei meiner Familie zu sein. Aber diese Lebensmittel, die ich jahrelang nach Deutschland über die Grenze geschmuggelt habe, haben immerhin geschafft, eine Brücke bis nach Apulien zu schlagen.
Die Tasche meiner Mutter, erzählt von Maria Carmela Marinelli. Ein Ausschnitt aus dem hr2-Podcast Grenzenlos – Geschichten für Erwachsene frei erzählt. Zu hören in der ARD-Audiothek. Maria Carmela Marinelli hat das zweisprachige Erzählen zu einer besonderen Ausdrucksform gemacht. Ich wollte von ihr wissen, wie der Wechsel der Sprachen beim Erzählen funktioniert und welche Möglichkeiten ihr das eröffnet.
Als ich angefangen habe, zweisprachig zu erzählen, war eigentlich nur so ein Bedürfnis. Ich hatte immer gespürt, dass meine deutsche Kenntnisse an eine Grenze waren und dann brauchte ich diese Wut oder diese Drang, schneller zu sprechen. Dann habe ich immer geswitcht und meine Muttersprache benutzt. Aber das war eher als eine Technik. Und dann irgendwann habe ich das verfeinert und ich habe mich orientiert ein bisschen auch an meine Lehrerin, Erzählerin, die Ragnit Mörk, die das auch uns beigebracht hat und wir haben das gelernt, es gibt Techniken, wenn zum Beispiel Stellen sind, die sich wiederholen, da kann man viel damit spielen, dass die Wiederholung dann in eine andere Sprache gesagt wird, denn das Publikum verliert den roten Faden nicht, das Publikum weiß, dass in dem Moment erzähle ich das, was ich vorher auf Deutsch gesagt habe und man kann auch mit dem Körper, mit der Mimik und mit bestimmten Gesten das unterstützen, wenn ich vorher eine Passage auf Deutsch erzähle und eine gewisse Handlung mache, eine gewisse Geste oder Bewegung, wenn ich dann in der Wiederholung auf Italienisch die Stelle erzähle und dieselbe Handbewegung oder dieselbe Körperhaltung habe, dann weiß das Publikum, aha, das hat sie vorher gemacht und dann verbindet das und verliert sich nicht. Also das Publikum verliert sich nie eigentlich, es wird immer unterstützt, und kann auch selber auch 1+1 machen und den Faden wieder spinnen allein.
Also man lernt tatsächlich auch ein bisschen Italienisch dabei oder man denkt sich einfach auch in eine andere Sprachwelt mit hinein und lebt das quasi mit. Ich finde es toll, wie bei dir dann, wenn du vom Deutschen ins Italienische wechselst, sich das Tempo scheinbar verdreifacht. Also zumindest jetzt in dieser Aufzählung von Dingen, die aus der Tasche rauskommen, oder?
Ja, ich spreche natürlich Italienisch schneller als Deutsch, aber in der Stelle ging es um ein Crescendo. Das war so ein ästhetisches Mittel. Ich wollte diese Crescendo zeigen, dass ich immer mehr und immer mehr und immer mehr wie Mary Poppins Tasche und da, um auch diese eine gewisse Komik auch zu erzeugen, die ich brauchte, um auch die Traurigkeit eigentlich auszugleichen.
Ja. Ja, es ist sehr viel, viel Heimat, die aus dieser Tasche rauskommt. Du bist in Apulien aufgewachsen. Hat dir das auch eine Erzähltradition in gewisser Weise mitgegeben? Gibt es da sozusagen in Süditalien andere Formen des Erzählens, die du mitbringst oder die in deine Erzählkunst heute hier in Deutschland mit einfließen?
Ich kann das natürlich das nicht selber sehen, aber das wird mir oft gesagt. Es ist so wie eine Erzählgestus, die ich habe in meinem Körper. Wenn wir was sprechen, haben wir eine gewisse Gestualität. Und wenn ich wir sage, ich meine auch in Italien, man kann nicht verallgemeinern, aber wir haben gewisse Geste mit den Händen und mit der Körperhaltung, die Schultern. Und diese habe ich verinnerlicht. Sie gehören zu mir. So sprechen meine Eltern und meine Freundin und meine Familie. Wenn mein Onkel erzählt hat, hat auch diese Körperhaltung irgendwie. Habe ich das verinnerlicht und das sieht man auch, wenn ich mich bewege, dass ich in meine Bewegungen die Bewegungen mitnehme, die ich aus meiner Familie mitnehme oder aus dem Kontext, in dem ich groß gewachsen bin.
Du hast vorhin schon gesagt, dass wir ja alle eigentlich permanent erzählen, wenn wir miteinander kommunizieren, sicher unterschiedlich gut und unterschiedlich spannend, aber wir sind alle dabei, auch über Geschichten uns auszudrücken. Und ich beobachte im Moment, dass wir in vielen Zusammenhängen auch immer öfter von Storytelling, also vom Geschichtenerzählen reden, in der Politik, sogar in der Werbung, im Journalismus, auch im Wahlkampf erleben wir das jetzt, dass gute Geschichten erzählt werden sollen, um Menschen zu überzeugen. Wie findest du als Geschichtenerzählerin, dass das plötzlich so Geschichten, Narrative zu so einem Mittel werden, auch im Meinungskampf, in der politischen Auseinandersetzung? Wer kann die überzeugendste Geschichte erzählen und bringt damit Leute auf seine Seite?
Meine Position ist noch nicht klar, denn einerseits denke ich, es ist immer wichtig gewesen, gute Geschichten zu erzählen. Wir wollen die Aufmerksamkeit, wir brauchen die Aufmerksamkeit oder wir wollen überreden. Wir haben ein gutes Zweck und dafür kämpfen wir und brauchen wir gute Geschichten. Und wir wissen, das Publikum ist bereit, normalerweise ist immer bereit, uns zu glauben. Und deswegen haben wir auch eine ethische Verantwortung. Auch wir als Erzählerinnen, wenn ich ein Märchen erzähle oder eine typografische Geschichte, ich habe auch eine ethische Verantwortung. Ich weiß, das Publikum glaubt mir gerade und ich soll das nicht überstrapazieren. Und leider oft sehe ich das in der Wirtschaft oder in der Politik. Wenn Geschichten, das Storytelling benutzt wird, um Machtpositionen zu befestigen oder um eine Hierarchie zum Beispiel zu rechtfertigen, das finde ich nicht gut, dann da wird auch die Glaubwürdigkeit des Publikums ausgenutzt, um nichts Gutes zu erreichen.
Jetzt trittst du Anfang Februar, am 4. Februar genau, beim HR2 Hörfest in Wiesbaden auf, zusammen mit deiner Geschichtenerzähler-Kollegin Gudrun Radke. Und ihr habt ein Programm, das nennt sich Weltenbummel in Geschichten. Was kann man da erleben?
Gudrun und ich, wir sind oft zusammen aufgetreten und wir kommen aus einem anderen Land als Deutschland. Sie kommt aus Österreich und Italien und seitdem wir zusammen auftreten, haben wir auch diesen Punkt als im Mittelpunkt unseres Performance immer gesetzt. Denn wir reden beide von unserer Heimat und von unserer Sehnsucht, von unserer Verbindung zu unserer Heimat und wie wir dazu gekommen sind, auch nach Deutschland zu kommen und was passiert mit uns, wenn wir durch die Welt gehen. Und das ist das Thema Heimat und Sehnsucht, ist im Mittelpunkt unseres Erzählabends, aber nicht nur. Und wenn ihr neugierig seid, dann kommt einfach dazu.
Weltenbummel in Geschichten am 4. Februar ab 19.30 Uhr im Literaturhaus Villa Clementine in Wiesbaden und das alles im Rahmen des HR2 Hörfests in Wiesbaden vom 3. bis zum 9. Februar. Maria Carmela Marinelli, Geschichtenerzählerin und eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Ich danke dir herzlich für dieses Interview, für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Dank dir, Christoph.
Mehr von Maria Carmela Marinelli gibt es im hr2-Podcast Grenzenlos – Geschichten für Erwachsene frei erzählt in der ARD-Audiothek. Und das war hr-info-Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.